Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Es war einmal. So beginnen viele Märchen. Und viele von uns kennen Märchen wie die von Dornröschen, Schneewittchen, Rapunzel oder Hänsel und Gretel. Wir haben sie in der Kindheit gelesen oder erzählt bekommen und meist handelte es sich dabei um die Märchen der Gebrüder Grimm, die erfolgreichste Märchensammlung der Welt. Auch wenn diese ursprünglich gar nicht für Kinder gedacht waren, so haben wir uns, wenn, dann in unserer Kindheit damit befasst und die Märchen später aus den Augen verloren. Bei Michael Köhlmeier und Michael Mahr ist das anders. Sie sind von Märchen fasziniert und haben sich weiter mit ihnen beschäftigt. Bei Michael Köhlmeier handelt es sich sogar um eine lebenslange Liebe zu Märchen. Michael Köhlmeier ist der Autor von Romanen wie Abendland oder zuletzt Bruder und Schwester Lenobel. Bei letzterem hat er zwischen die Kapitel je ein Märchen gestellt und er ist zudem berühmt geworden als Erzähler in Funk und Fernsehen von Sagen des klassischen Altertums und eben von Märchen. Michael Mahr ist Literaturwissenschaftler, Kritiker und Autor. Es gibt unter anderem ein Buch von ihm mit dem Titel Hexengewisper, warum Märchen unsterblich sind. Ihn begrüße ich bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und Michael Köhlmeier, der in Österreich lebt, ist uns zugeschaltet im Landesstudio Vorarlberg des ORF in Dornbirn. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen, Herr Köhlmeier.
Danke, guten Tag.
Kürzlich ist ein sehr besonderes Buch, Herr Köhlmeier, von Ihnen erschienen, 800 Seiten dick, in einem orange-roten Leineneinband und versehen mit wunderbaren Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Der Titel lautet schlicht Die Märchen. Und im letzten Jahr gab es das Buch Von den Märchen, eine lebenslange Liebe. Wie hat denn diese lebenslange Liebe, Herr Köhlmeier, begonnen?
Auf die klassische Art und Weise, wahrscheinlich durch Erzählungen meiner Großmutter, die mir, also die Märchen der Brüder Grimm, erzählt, nicht vorgelesen hat, sondern sie erzählt hat. Meine Großmutter hat so in einem fast somnambulen Art und Weise mir erzählt und ist dabei, also in einer sehr monotonen Art und Weise, und ist dabei auch in ihrer Stimme immer leiser geworden, sodass ich immer näher an sie heranrücken musste, bis ich dann am Schluss so an ihrer Brust gelegen bin, in einem Zustand schon zwischen Schlaf und Wachen, und sie im Erzählen auch, und das fand ich und finde es bis heute, eine Art und Weise, die einen in diese Märchenwelt hinein zwingt, als Erzähler und als derjenige, der erzählt wird.
Sie haben, so heißt es auch in Ihrem Buch, seit Ihrer Kindheit eben nicht nur den Märchen gelauscht, sondern über sie nachgedacht. Hing das mit dieser Erfahrung zusammen?
Ja, weil ich mir schon sehr, sehr früh gedacht habe, dass es ein schöner Beruf wäre, zu schreiben, also Schriftsteller zu werden. Und ich mir schon sehr früh dann auch überlegt habe, wie man Geschichten erzählt, die ich auch sehr vielen Geschichten erzählt habe, meinen Freunden gegenüber als Kind. Da haben wir manchmal Geschäfte gemacht, also dass meine Freunde für mich einkaufen gegangen sind oder ein Freund einkaufen gegangen ist und ich stattdessen ihm als Gegenleistung eine Geschichte erzählt habe. Und ich mir dann auch immer dann überlegt habe, wie baut man Geschichten? Und nachdem ich keine anderen kannte als eben diese Märchen von meiner Großmutter, ich mir das diesem Vorbild nachgegangen bin, dass es war einmal, das ist so eine Formel, etwas Magisches, und dass alle Geschichten einen magischen Kern haben. Wenn sie die nicht haben, diese Geschichten, dann ziehen wir die Realität vor. Wie kommt es überhaupt? Das ist ja die Grundfrage, wie kommt es, dass wir uns von der Realität des Tages oder einer Stunde ablenken lassen und eine Geschichte, etwas, was nicht existiert, der Realität vorziehen. Das ist der Grund vom Es war einmal.
Herr Mahr, Sie sind auch mit Märchen aufgewachsen, nehme ich an.
Ich bin ganz unklassisch eben nicht eigentlich mit Märchen aufgewachsen. Ich habe mich auch gar nicht besonders dafür interessiert, bis ich dann in einer ersten Phase, als ich über Thomas Manns Zauberwerk meine Doktorarbeit geschrieben habe, da stieß ich dann auf Kunstmärchen, allerdings nicht die von den Brüdern Grimm, sondern von Hans Christian Andersen. Und wie gesagt, das war Zufall mehr oder weniger. Und dann ist aber eigentlich das Entscheidende, was mein Interesse für die Grimms geweckt hat, war eine Buchausgabe, die der schon erwähnte Nikolaus Heidelbach, mit dem ich befreundet bin und den ich bewundere als Maler und Künstler, die der illustriert hat, also eine Sammlung, eine von ihm ausgewählte Sammlung der Grimmschen Märchen. Und da dachte ich dann, also mich hatten zunächst nur die Bilder interessiert und dann dachte ich, ja gut, jetzt liest es mal wirklich von Märchen zu Märchen ganz durch, was man ja nicht tut. Man kennt natürlich Einzelne und man kennt die Handlung und so, aber dann las ich die und dann dachte ich als Leser, als ja auch Literaturwissenschaftler, was wollen die uns eigentlich erzählen? Und diese Frage hat mich dann irgendwie so nachhaltig beschäftigt, dass sie dann schließlich in dieses Buch gemündet ist, von dem Sie gerade schon sprachen, Hexengewisper. Da habe ich versucht, die Frage zu beantworten.
Haben denn Märchen für Sie auch etwas Magisches, so wie es Herr Köhlmeier gerade beschrieben hat?
Ja, das Magische ist also der Kern von Märchen, sonst hätten sie nicht so lange existiert. Und es gibt sie schon seit 3000 Jahren oder so ähnlich in verschiedenen Formen. Und es müssen sich da Menschheitsmythen oder Kerne verstecken. Das ist der Reiz an Märchen.
Wie kommt es, vielleicht die Frage an Sie beide, dass man sie auch immer wieder lesen kann? Also ich habe, als ich mich jetzt mit dem Thema befasst habe, nicht nur die Märchen von Ihnen, Herr Köhlmeier, gelesen, sondern auch nochmal in die Grimmschen Märchen hineingelesen. Und ich muss sagen, ich habe sie jetzt wieder anders gelesen nach so vielen Jahren. Also was macht das aus, dass Sie irgendwie immer jung bleiben?
Also wenn ich ganz kurz antworten darf, und zwar mit einem Zitat von Herrn Köhlmeier selbst. Köhlmeier hat geschrieben in dem schon erwähnten Buch, ein Satz, der sofort einleuchtet, finde ich, der sagt, Märchen, das seien die Primzahlen der Literatur. Und das ist natürlich sehr schön formuliert. Also, es ist nicht ableitbar. Und das, was man nicht ableiten kann oder was man auch nicht vorausbrechen kann, so wenig wie man die Struktur der Primzahlen kennt, obwohl auch das ein Problem ist, was die Menschheit seit 2000 Jahren oder so beschäftigt. Aus diesem Grund kann man es auch immer wieder neu lesen, weil es eben nicht vorhersehbar ist. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, oder ein anderer Grund ist, dass die Märchen frei sind von Psychologie. Sie erklären nie irgendwas, sondern es wird alles gesetzt. Die Menschen sind so, wie sie sind. Aber es wird nicht. Also man kann sich dann eben jedes Mal neu denken, warum könnten die so geworden sein oder warum sind die so. Aber in dem Moment, wo die Psychologie flach fällt, ist sozusagen das Lesefeld wieder, also jedes Mal neu offen. Beim Roman weiß ich dann, warum der so oder so geworden ist, irgendwann, wenn ich es gelesen habe.
Nach den Primzahlen, Herr Köhlmeier, wollte ich Sie nämlich auch fragen. Also eine Primzahl ist durch sich selbst teilbar und durch eins. Aber was hat das mit den Märchen zu tun?
Also es ist natürlich eine Metapher, wenn ich das sage. Aber die Märchen haben etwas unvereinbar Widersprüchliches, so würde ich sagen, in sich. Nämlich einerseits haben sie im Kern ein unauslotbares Rätsel. Und auf der anderen Seite sind sie ganz Oberfläche. Wie Michael Mahr schon gesagt hat, da ist keine Psychologie da, wo wir also im freudschen Sinne hinab in die Tiefen der Seele steigen müssen, sondern es ist ganz Oberfläche. Und diese reine Oberfläche ist gleichzeitig für uns fast unerträglich, weil wir immer gewöhnt sind, hinter die Dinge zu schauen. Und plötzlich ist diese Oberfläche da, die uns gleichzeitig aber sagt, ich bin so rätselhaft, wie eine Tiefe gar nicht sein kann.
Das heißt,
und das lässt uns nicht los. Ja?
Das heißt, sie bedürfen auch keiner Deutung oder sie können gar nicht gedeutet werden?
Sie werden natürlich gedeutet, sie sind aber für jede Deutung offen. Das ist so wenn ich psychoanalytisch rangehe, dann nicken die Märchen und sagen ja. Wenn ich auf der soziologischen Art und Weise reingehe, sagen sie ja. Sie stimmen in allem zu und das ist irgendwie unheimlich und gleichzeitig sehr komisch auch.
Die Märchen, so heißt Ihre Sammlung, Herr Köhlmeier, von 151 Märchen auf mehr als 800 Seiten. Warum eigentlich die Märchen?
Es sind halt die Märchen, die ich geschrieben habe. So könnte man sagen, also da ist gar kein Geheimnis dahinter. Oder es ist eine Auswahl der Märchen, die ich geschrieben habe. Das ist einfach, wir haben uns überlegt, der Verleger Jo Ländle und ich, wie wir es nennen sollten. Also da ist gar kein großes Geheimnis dahinter.
Seit wann schreiben Sie Märchen?
Ich habe das immer geschrieben und vielleicht waren die allerersten Dinge, die ich überhaupt in meinem Leben geschrieben habe, Märchen. Und in diesem Tonfall, der war mir immer sehr nahe. Aber seit ungefähr 30 Jahren, würde ich sagen, habe ich ganz gezielt Märchen geschrieben. Und das hat mich getröstet selber beim Schreiben.
Warum? Was ist da so tröstlich?
Vielleicht, weil ich beim Schreiben dieser Märchen und wenn sie mir eingefallen sind, den Geruch meiner Großmutter und also diese Wärme und diese Nähe wieder gespürt haben.
Also wenn Sie Märchen schreiben, eröffnet das unter Umständen sogar mehr Freiräume als das Schreiben von Romanen oder Erzählungen?
Das glaube ich sehr wohl, ja. Das glaube ich sehr wohl. Es ist so eine schon wirklich ungeheuer im beiden Sinne des Wortes, als ungeheuer, als Steigerung gesehen und als wirklich als ungeheuer Freiheit, die einem gegeben wird beim Schreiben der Märchen. Weil ich dem Schreiben freien Lauf lassen kann. Ich bin da nur ein Mittler dann und ich lasse der Geschichte freien Lauf. Ich konstruiere sehr, sehr wenig. Und wenn sich die Geschichte als nicht ganz logisch sattelfest herausstellt, wie Michael Marr vorhin gesagt hat, soll es halt auch so sein.
Gibt es einen Ort, wo Sie bevorzugt geschrieben haben oder weiterhin Märchen schreiben?
Im Zug. Beim Zugfahren. Nachdem ich seit, vielleicht hängt das auch mit zusammen, ich habe mir das mal überlegt, seit 30 Jahren schreibe ich Märchen intensiver als früher und seit 30 Jahren habe ich kein Auto mehr und fahre deswegen sehr, sehr viel mit dem Zug. Und so Zugfahren, das hat was Meditatives einerseits und andererseits ist mir jede Freiheit genommen. Es hat auch was, so was Somnambules. Das ist mir immer sehr leicht gefallen, Märchen zu schreiben, wenn ich im Zug irgendwo sitze.
Sie haben gesagt, dass Ihnen beim Schreiben manchmal der Kindheitsgeruch so in der Nase war. Ich hatte den Eindruck, dass manchmal vielleicht auch ein Brand- und Schwefelgeruch da war, denn der Teufel, der kommt häufig vor in den Märchen. Manchmal als alte Frau oder als Mitreisender im Zug, da ist es ein Teufel, der rechnen kann, damit aber nichts gewinnt. Und es gibt auch einen Teufel, der sich nur notdürftig in die Haut eines Menschen zwängen kann. Und das ist das Märchen vom Floh und dem Teufel. Was fasziniert Sie am Teufel? Er ist ja manchmal gar nicht so furchterregend, sondern eher ein armer Teufel.
Eben dieses so Widersprüchliche, dass das Böse als das Gute auftreten kann, dass das Böse als das Dumme auftreten kann, dass das Böse als das Grausame auftreten kann. Es ist eigentlich das Auftreten des Bösen, des Teufels, sage ich mal nicht des Bösen, des Teufels im Märchen, ist auch eine Art narrative Analyse des Bösen, wenn ich das so geschwollen ausdrücken darf. Uns hat das Böse immer fasziniert, uns Menschen. Also uns immer fasziniert, weil wir gleichzeitig wissen, es ist zerstörerisch. Warum ist jemand böse, wo doch nur Schlechtes dabei rauskommen kann? Aber das abzustreiten, dass es das gibt, wäre ja Unsinn. Also es hat uns immer wieder beschäftigt und immer wieder umkreisen wir das Böse und geben ihm eine allegorische Form. Der Teufel, der ist da, der wird uns immer wieder beschäftigen. Baudelaire hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, Gott zu leugnen ist einfach, aber den Teufel zu leugnen ist Unsinn, weil wir ihm ja täglich begegnen.
Michael Kühlmeier und Michael Marr sind zu Gast. Es geht um Märchen. Unlängst ist eben dieser Band erschienen, die Märchen, die 151 Märchen, die Michael Kühlmeier geschrieben hat. Und diese Märchen sind oft bizarr, überraschend, mal zeitlos, mal in der Gegenwart angesiedelt, aber vor allem haben sie einen Autor. Im Gegensatz ja eigentlich zu den Grimms-Märchen, die 1812 erschienen sind. Und die Grimms haben die Märchen ja nicht erfunden, sie haben sie praktisch nur überformt. Michael, immer damit, dass sie einen Autor haben, kann man die Märchen von Michael Kühlmeier einer Gattung zuordnen, der sie sich in ihrem Buch Hexengewisper ja auch ausführlich widmen, nämlich der Gattung des Kunstmärchens. Was ist dann noch anders als bei den Volksmärchen?
Es ist eine Trennung, die man machen kann, aber die Übergänge sind im Grunde fließend, denn berühmte Kunstmärchen wie die von Andersen zum Beispiel greifen auch zurück auf bereits überlieferte Märchenstoffe. Aber sagen wir mal so, Andersen hat seine, um mit ihm zu beginnen, Andersen hat seine Märchen eben immer als von ihm geschaffene Kunstprodukte selbst ausgestellt. Die könnten nicht anonym veröffentlicht worden sein. Das ist der große Unterschied. Der Autor steht gewissermaßen dazu. In der Stoffwahl ist es bei Michael Kühlmeier noch was anderes. Also die hat er sich wirklich selbst ausgedacht. Ich glaube, es gibt ein einziges Märchen, wo er die ersten 8 Zeilen eines Grimmschen Märchens praktisch weitergedichtet hat. Aber der Rest ist wirklich von ihm selbst ausgedacht worden. Also das ist aber, um nochmal zurückzukommen auf Andersen, was bei Kühlmeier so sehr beeindruckend ist, finde ich, an seiner Sammlung, ist, dass er im Tonfall doch wieder eher zurückgeht auf das Nicht-Kunstmärchen, auf die Grimms. Es ist sehr knorrig erzählt, es ist nicht so poliert wie bei Andersen, es ist sehr stark am Mündlichen mit vielen Wiederholungen und auch dem Wortschatz. Es ist also auch regional eingefärbt und es gibt ihm einen Ton, es gibt diesen Märchen einen Ton, der sie wirklich fast zu Zwillingen der originalen Nicht-Kunstmärchen macht, würde ich sagen.
Wie gesagt, ich bin in meinem Tonfall erstens natürlich auch regional. Ich bin Alemanne aus Vorarlberg. wir kennen ja eigentlich die Mitvergangenheit, das Präteritum nicht. Wir erzählen nur in der Vergangenheit, also ist sehr viel in Vergangenheitform erzählt worden. Aber wie gesagt, ich habe auch immer diesen Tonfall meiner Großmutter, glaube ich, bewusst oder unbewusst nachahmend immer versucht, diese Zeit herbeizuschreiben.
Es gibt Märchen ja schon so lange. Weiß man eigentlich, wie lange, Herr Ma? Sie gehen der Frage ja nach, aber...
Ich glaube, dass die seit 3000 Jahren gibt. Das Merkwürdige ist an der Märchenforschung, dass sie sich selbst auf ganz schlichte und basale Fragen nicht unbedingt einigen können. Also es ist meines Wissens bis heute umstritten, ob der Mythos zuerst war und dann das Märchen kam oder ob sogar umgekehrt oder wie die beiden verwandt sind. Da gibt es jeweils zwei Lager, die sich mit jeweils ganz guten, hörenswerten Argumenten gegenübertreten. Aber es ist jedenfalls, es gibt eine indische Sammlung, ich glaube 1000 vor Christus, die heißt übersetzt die fünf Gewänder, glaube ich. Die ist dann aus dem Sanskrit ins Persische übersetzt worden und diese persische Fassung hat dann auch sehr lange gewirkt und dann irgendwann ist dann in Frankreich der Perrault draufgekommen, die zu übersetzen und so weiter. Also es gibt da eine lange Geschichte, aber wo sie eigentlich herkommt, das verliert sich im Frühnebel der Zeiten.
Aber was doch eigentlich merkwürdig ist, dass erst die Romantik sich mit dem Märchen als Gattung auch ernsthaft beschäftigt hat. Es gab ja auch Romantiker, die Kunstmärchen geschrieben haben. Wie kommt das?
Da waren die Deutschen wieder mal ein bisschen später dran, nämlich ziemlich genau 100 Jahre später als Perrault. Also in Frankreich gab es eben schon diese Kunstmärchen und die hatten auch ihren Rang und ihre Bedeutung und waren eigentlich auch als Gattung anerkannt, aber bei den Deutschen, wie gesagt, dauert es alles ein bisschen länger. Und in der Romantik, da begann man sich für alles zu interessieren, was volkstümlich ist und urtümlich und fürs Mittelalter zum Beispiel oder für die Gotik. Diese Dinge wurden da plötzlich interessant und dann kam eben Brentano und Arnim auf die Idee, dass man die nochmal sammeln könnte und dann wurden die Grimms bestellt und dann haben die das gemacht und dann hat sich das dann irgendwann, übrigens nicht so schnell, wie man glaubt, das dauerte dann schon mal 3 Jahrzehnte, bis dann irgendwie die dritte Fassung dann so berühmt war. Also es ist zwar explodiert, aber in Zeitlupe ist es explodiert.
Mhm. Herr Mahr, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Märchenmotive sich eben sowohl im Gilgamesch-Epos, einem der ältesten literarischen Texte, den es gibt, aber auch in Hollywood-Filmen befinden. Also ohne Märchenmotive wäre die Hollywood-Industrie zum Beispiel gar nicht denkbar. Aber, und das hatten Sie vorhin schon angedeutet, sie befinden sich auch in der Literatur. Es gibt also zum Beispiel von Thomas Mann den berühmten Roman Der Zauberberg und da ist eine Vision von Hans Castorp enthalten, als er im Gebirge knapp dem Erfrierungstod entgeht. Sie deuten diese Vision auch als Märchen oder als einen Text mit märchenhaften Zügen und Sie sagen dann, dass es vielfach Märchen gibt, die sozusagen in den Wirtskörpern fremder Texte überleben. Warum sind die so attraktiv, diese Texte?
Ja, also im Fall von Thomas Mann, der war selbst eben als Kind sehr geprägt von seiner Märchenlektüre. Er wurde einmal befragt, wenn seine Bibliothek abbrennen würde, was er dann als erstes wieder neu kaufen würde. Und das waren eben Andersens Märchen. Das war übrigens der Satz, der mich damals auf die Spur brachte. Ich dachte, merkwürdig, man hätte jetzt gedacht, was weiß ich, Schopenhauer, Nietzsche oder was man halt sonst so von ihm erwartet hätte. Aber nein, es waren Andersens Märchen. Er war einfach sehr stark geprägt davon, dass er nun in dieser Szene, auf die sie anspielen, wo Hans Castorp eine Vision hat, wo zwei Hexen ein Kind zerreißen in einem Tempel, dass er da auch bewusst oder nicht bewusst alte Märchenmotive, vielleicht sogar Hänsel und Gretel, anspielt. Das ist, darüber kann man spekulieren, aber es hat ihn jedenfalls stark geprägt und ja, das liegt an dem, was wir vorhin gesagt haben. Es gibt eben diesen magischen Kern von Märchen, dieser Kern, der eben über Jahrtausende nicht anzukratzen ist.
Dieses Zerreißen von Menschen oder auch eben sogar Essen von Menschen, das kommt auch als Motiv vor in einem Ihrer Märchen, Herr Kühlmeier, Astor und Puglia. Der will der Vater seine eigenen Kinder essen. Und das ist ja offenbar ein nicht ganz unübliches Motiv im Märchen. Also auch bei Hänsel und Gretel will ja die Hexe Hänsel essen. Sie mästet ihn ja, um ihn zu essen. Warum werden immer wieder Figuren zerstückelt und gekocht? Was steckt dahinter?
Ja, nicht nur in den Märchen, nicht? Also in der Religion, wenn also bis in unserem Christentum hinein, die Kommunion ist ja nichts anderes, dieses mein Leib, der für euch hingegeben wird und so weiter. Also dieses Menschenaufessen, Menschenopfern, das ist so ein altes Mythologem, zieht sich in den Märchen genauso durch. Michael Mahr hat ja vorhin angedeutet, oder Sie auch angedeutet, man weiß nicht, Wo ist der Ursprung von Märchen? War ja die Auffassung da, dass die Märchen übrig gebliebene Splitter sind von zerbrochenen Mythen. Also in den Mythen selber, in der griechischen Mythologie, kommt es ja immer wieder vor, am drastischsten vielleicht in der Geschichte der Atriden, der Tantaliden, wo der eine Bruder dem anderen seine eigenen Kinder zum Fraß vorsetzt, also entsetzliche Dinge.
Herr Marr, ich wollte Sie noch was fragen zu den Personen. In dem Märchen von Michael Köhmeyer tauchen Drachen, Riesinnen, Zauberinnen auf, Hexen. Also das ist ganz märchenhaft. Aber dann gibt es auch den Horrorclown Joker mit dem weiß geschminkten Gesicht, über den unlängst ein Kinofilm gelaufen ist. Oder historische Personen wie Lenin, der Revolutionär, der hier seine Möbel um Verzeihung bittet. Was haben die eigentlich in Märchen zu suchen, diese realen Personen? Ist das ein Merkmal auch des Kunstmärchens, dass solche Personen auftauchen können?
Ja, also es stimmt, dass es bei Köhlmeier immer wieder Momente gibt, wo er sozusagen als Erzähler den Finger hebt und zeigt, also das spielt schon jetzt, Freunde, Leser. Also es zum Beispiel, es gibt mal eine Fahrt auf die Malediven oder sowas, das wäre nun bei den Grimms nicht möglich gewesen, und oder ein anderes Märchen, aber da ist die Frage berechtigt, was macht das Märchenhafte eigentlich daran aus? Da wird eine Geschichte erzählt, die ich aus der historischen Literatur kenne, und zwar muss das Väterchen Stalin muss beklatscht werden nach einer Parteiveranstaltung, und das dauert 10 Minuten und 20 und 30 Minuten, und dann wird genau geschildert, dass einer irgendwann mal nicht mehr kann und umfällt. Die Geschichte ist verbürgt, und der ist am nächsten Tag auch abgeholt worden, der Mann, der dann irgendwann nach, weiß ich, einer halben Stunde oder einer Stunde aufgehört hat zu klatschen. Das erzählt er nach. Ich glaube, ich kenne das von Martin Amis, die Geschichte, oder woher immer. Die erzählt Köhlmeier nach, aber das ich weiß gar nicht, ob es mehr, na doch, es hat dann die märchenhaft-literarischen Züge dadurch, dass er Nebenfiguren einführt, kurz schildert und dann noch so eine Art von Zwischenhandlung dann noch macht. Und das macht das Ganze dann zu einer Art, ja, das geht dann schon fast ins politisch-allegorische oder sowas. Aber er zeigt nicht nur dadurch deutlich, dass er eben heute erzählt, sondern zum Beispiel auch dadurch, dass der Erzähler, was früher niemals möglich gewesen wäre, oft selbst reflektiert darüber, wie er spricht, wie er erzählt. Also der Meta-Erzähler gewissermaßen. Das wäre nicht möglich gewesen bei den Grimms.
Das Märchen, auf das Sie anspielen, beginnt übrigens auch märchenhaft, nämlich so, es war einmal ein Parteitag.
Ja, genau.
Man stelle sich das einfach vor, dass es eine Zeit gibt, eine Situation gibt, in dem so etwas Harmloses oder etwas Positives wie Zustimmung durch Zusammenpatschen von Händen darüber über Leben und Tod entscheidet. Das ist für einen Menschen, der das nicht weiß, der über den Stalinismus nicht Bescheid weiß und wenig über Geschichte weiß, ist das real gar nicht vorstellbar. Es gibt manche reale Dinge in unserer Welt, jetzt gerade im 20. Jahrhundert, die uns erst einmal, und wir uns erst streng bewusst machen müssen, das ist wirklich geschehen und das ist nicht märchenhaft, weil es von vornherein diese Realität so märchenhaft daherkommt, dass wir umgekehrt das zurückschrauben müssen und sagen, hallo, na, das ist wirklich passiert. Mhm. Ich meine, die haben geklatscht, ich weiß nicht wie lange, und einer hat irgendwann aufgehört, weil er nicht mehr konnte und weil es auch unsinnig ist, eine Stunde lang zu klatschen wegen einer Grußbotschaft von Stalin. Aber der Mann ist dann in der Garderobe abgeholt und mitgenommen worden.
Das glaubt man ja gar nicht. Keiner getraut, aufzuhören. Ne?
Ja.
Ich wollte Sie noch beide fragen nach den Illustrationen. Also wir haben jetzt viel gesprochen, schon über die Inhalte oder einige Märchen erwähnt. Aber man sollte natürlich auch die Illustrationen erwähnen von Nikolaus Heidelbach, dem mehrfach preisgekrönten Zeichner und Illustrator. Und er hat zu jedem Märchen eine Zeichnung erstellt. Und interessant, das finde ich schon, die Frau auf dem Cover. Man sieht eine Frau im Profil mit einem sehr merkwürdigen, hintergründigen Blick. Und als Halskette oder Halsreif hat sie eine züngelnde Schlange. Jetzt wollte ich Sie fragen, wie sehen Sie diese Zeichnung und wie passen Sie zu diesen Märchen?
Also hier trifft Genie auf Genie, muss ich sagen. Also das Buch wäre wirklich, das wird Herr Köhmeyer als erstes sagen, wäre sehr viel ärmer ohne diese Bilder, die eben kongenial sind. Also ich verehre Heidelbach als Illustrator schon seit 25 Jahren. Er ist übrigens auch ein sehr guter und genauer Leser. Und umgekehrt braucht natürlich auch Heidelbach die schönen Stoffe, die dann seine Ideen rauskitzeln. Das wäre auch ohne Herrn Köhlmeier nicht möglich gewesen. Also hier haben sich wirklich zwei gefunden und zu diesem wirklich beeindruckenden, großartigen Prachtband inzwischen gefunden.
War das denn Zusammenarbeit, Herr Köhlmeier, oder haben Sie sich überraschen lassen von den Zeichnungen?
Ich habe mich überraschen lassen von den Zeichnungen. Ich war in München zusammen mit meiner Frau und Monika und ich saßen da und man hat uns die Zeichnungen hingelegt und wir haben sie durchgeschaut und ich fand jede einzelne ungeheuerlich, muss ich sagen, jede einzelne. Man muss manche länger betrachten. Bei manchen hat man das Gefühl, was ist da eigentlich? Also ich erwähne immer ein Bild für dieses Märchen, Klein weiß ich nicht. Da ist ein Bub drauf, ein ganz idyllisches Bild von einem Bub. Aber irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist merkwürdig dran. Der Bub, der hat ein bisschen den Kopf so ein bisschen schief. Bis mir auf einmal der ungeheure Gedanke gekommen ist, dem ist das Genick gebrochen worden. Der hat das so schief, das geht so irgendwie nicht. Und so sind diese Bilder alle. Die sind alle so vieldeutig. Man kann eben wie bei Märchen, man kann so viel hineinlesen. Und was ich hineinlese, ist letztendlich das, was ich aus mir heraus hineingebe. Und ich sehe plötzlich in diesen Bildern Dinge, die vorher in mir selber verborgen waren. Und das ist das Geniale, was Nikolaus Heidelbach zustande bringt. Jedes Bild ist großartig, und zwar jedes.
Und die größte Schwierigkeit für ihn war, oder eine der Schwierigkeiten war, dass er, wir haben vorhin davon gesprochen, dass der Teufel 30 Mal, glaube ich, insgesamt auftaucht und der musste aber jedes Mal anders aussehen. Das war die einzige Aufgabe und da musste sich also 30 Mal eine neue Teufelsfigur ausdenken. Nein, aber das ist wirklich ein Buch, was unter keinem Weihnachtsbaum fehlen darf, um es mal so zu sagen.
Es geht um Verborgenes in diesen Märchen, Verborgenes, das Sie aus sich sozusagen herausgeholt haben, Herr Köhlmeier, so haben Sie es gerade gesagt. Und in den Volksmärchen oder überhaupt in Märchen geht es immer wieder um Tabus. Ist das auch der Grund, warum Märchen unsterblich sind? Sie haben ja mal von Tabuthemen als Glutkernen gesprochen, die sozusagen in diesen Märchen eingebaut worden sind. Was meinen Sie genau damit?
Man kann nicht alle Märchen über den gleichen Kamm scheren, aber am Beispiel, was wir vorhin kurz besprochen haben von Hänsel und Gretel, da ist eben ein Menschheitstabu und ich sage dann, das ist der Glutkern des Märchens. Das Märchen selbst ist dann gewissermaßen, um im Bild zu bleiben, die Asbesthaut, die diesen glühenden Kern umschließt und ohne diese Haut des Märchens könnte man da nicht hinfassen. Und es gibt die Märchen dann ein Happy End und so weiter und so weiter und insofern kann man es irgendwie weiter transportieren. Aber es sind Themen, die die Menschheit dramatisch und innig beschäftigt und die eben oft so ein Tabu oder einen traumatischen Kern haben.
Märchen bergen ein Geheimnis, dessen Lösung noch niemand gefunden hat. Das ist auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Die Frage ist, sind Sie beide, Sie, Herr Marr, bei der Recherche oder dieser Untersuchung der Märchen und Sie, Herr Köhlmeier, beim Schreiben von Märchen und ja auch beim Schreiben über Märchen dieser Lösung zumindest näher gekommen?
Ich glaube immer noch nach wie vor, dass die Märchen die Meteoriten sind, die in unserer Literaturlandschaft herumliegen. Und ich glaube, wenn man so einen Satz gefunden hat wie Herr Köhlmeier, es sind die Primzahlen, dann hat man sich dem Rätsel schon, soweit es überhaupt nur geht, genähert. Also ich glaube, damit würde ich mich zumindest zufrieden geben.
Für wen sind Ihre Märchen gedacht, Herr Köhlmeier? Für Kinder eher nicht, ne?
Für mich. für mich und für den Herrn Marr. Also ich würde da nicht eingrenzen wollen, aber ich würde auch nicht ausgrenzen wollen. Ich würde nicht sagen, dass man den Kindern nicht geben soll. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass ein einziges Märchen drin ist, wo man sagen würde, das kann man Kindern nicht erzählen. Ich glaube, die kann man Kindern auch erzählen, aber halt auch Erwachsene und vor allen Dingen sich selbst, diesem unentdeckten Selbst in sich, wenn ich da jetzt schon so wieder in ein geschwollenes Wort reinfallen kann.
In Ihrem Buch Von den Märchen, da heißt es, Herr Köhlmeier, manchmal ist das dem Märchen eigene eine Teufelshaut, in die ein Mensch nicht hineinpasst. Heißt das, man muss sich auf sie einlassen, obwohl man vielleicht nicht hineinpasst und eben nicht alles versteht?
Ja, das muss man. Und es heißt nicht, dass man schweigen muss, wenn man etwas nicht versteht. Also das ist es nicht. Im Gegenteil, dass wenn man etwas verstanden hat, dann verstummt man ja eher. Sobald ein Märchen ausgedeutet wäre, wenn das überhaupt möglich ist, dann würde es vermutlich vergessen werden, dann würde es seine Faszination verlieren.
Michael Kühlmeier und Michael Mahr im Gespräch über Märchen, eine faszinierende, vielleicht die faszinierendste literarische Gattung überhaupt. Die Märchen von Michael Kühlmeier sind im Hansa Verlag erschienen. Das Buch »Warum Märchen unsterblich sind« von ihm im Heimon Verlag und das Buch »Hexengewisper« von Michael Mahr bei Berenberg. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch.
Wir danken.
Dankeschön.